Wenn ich noch einmal jung wäre, sagte die alte Frau im Altersheim zu einem Mann, noch einmal das Leben anders gestalten, ohne sich den Verhältnissen stark anzupassen, ohne die eigenen Interessen und Fähigkeiten hinten anzustellen, ohne manche Fehler. Wenn ich noch einmal jung wäre, dieser Satz wird in der Seelsorge immer wieder gehört. Und dahinter habe ich oft die Trauer wahrgenommen, nicht wirklich sein eigenes Leben gelebt zu haben. Dem Pharisäer Nikodemus mögen im Rückblick auf sein Leben vielleicht ganz ähnliche Gedanken gekommen sein. Er scheint ein Mann gewesen zu sein, der zu viel Rücksicht nahm auf andere, der nicht recht zu dem stand, was ihn ausmachte. Und so wagt er es nicht, sich in aller Öffentlichkeit mit Jesus zu treffen und mit ihm ins Gespräch zu kommen über die Fragen, die ihn brennend interessieren. Nikodemus geht zu Jesus in der Nacht, um nicht zusammen mit ihm gesehen zu werden. Und Jesus schickt ihn nicht weg, sondern lässt sich auf diesen seltsamen Mann ein, auch als dieser nicht so recht rauskommen will mit seinem Anliegen. Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen, sagt Nikodemus und versteckt sich und seine Fragen hinter dieser Aussage, die gar nicht seine eigene Meinung wiedergibt, sondern die einer Gruppe, der er zwar selbst angehört, von der er sich aber doch unterscheidet. Jesus antwortet auf die hinter dem anonymen Wir versteckten Fragen nach seiner göttlichen Legitimation nicht direkt. Stattdessen konfrontiert er Nikodemus ganz persönlich. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Reich Gottes erkennt man nur, indem man von ihm ergriffen wird und sich darauf einlässt. Die Wahrheit in Jesu Worten kann nur erkennen, wer daran glaubt. Nur vom Inneren erweist sich die Verkündigung des Evangeliums als Wahrheit, die im Leben und im Sterben trägt. Und damit ist das Dilemma des Nikodemus angesprochen. Er will von außen beurteilen, was an Jesus dran sein mag, aber er hält sich seinen Rückweg offen. Nikodemus kann so den Sprung in den Glauben hinein nicht wagen, der ihn von einem interessanten Beobachter zu einem Menschen macht, der zum Reich Gottes gehört. Nikodemus will erst mehr verstehen, bevor er glaubt, und damit ist er so etwas wie der Prototyp derer, die wir heute als Indifferente bezeichnen. Nikodemus fragt nach, was es bedeutet, von Neuem geboren zu werden. Wie soll ein alter Mann wie ich noch einmal neu werden? Er kann diese Worte nicht begreifen, und irgendwie hat Nikodemus recht mit seiner Frage, denn die neue Geburt liegt nicht in seiner Macht. Die neue Geburt wird einem Menschen geschenkt, sie wird einem zuteil. An einer Geburt ist man selbst zwar ganz und gar beteiligt, aber nicht aktiv. Man muss es geschehen lassen, man muss es zulassen. Je passiver ein Kind bei der Geburt ist, desto leichter gelingt es. Die neue Geburt ist Sache des Heiligen Geistes, und dieser Geist ist unverfügbar wie ein Wind, von dem man oft nicht weiß, woher und wohin er weht.
Wir hören eine Lesepredigt vom Pfarrer im Ruhestand Matthias Grieser. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei nun mit uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, viele Menschen wünschen sich einen praktischen Gott, einen Gott, der sie beruhigt, der Unglück fernhält, der das tägliche Brot schenkt und darüber hinaus noch mehr für einen guten Lebensstandard tut. Einen Gott, der nicht zu schweren Forderungen stellt in seinen Geboten. Dieser praktische Gott aber wäre ein Götze. Er wäre letztlich nichts anderes als ein Wunschbild. Der wahre, lebendige Gott aber ist ganz anders. Er ist unbegreiflich. Was wir von ihm in der Bibel erfahren, übersteigt sehr oft unser Vorstellungsvermögen, führt uns manchmal auch an die Grenze des Erträglichen. Gerade das aber zeigt uns, dass er nicht von Menschen erdacht wurde, sondern wahrhaftig lebt und allmächtig ist. Das Trinitatisfest führt uns Gottes Unbegreiflichkeit darin vor Augen, dass uns der eine Gott in drei Personen begegnet: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Drei Personen, ein Gott. 1 + 1 + 1 = 1. Das ist Gottes Mathematik. Sie überfordert unseren menschlichen Verstand. Und diese unbegreifliche Eigenart Gottes wird uns schon im Alten Testament mehrfach angedeutet. Zum Beispiel hier in der Vision des Propheten Jesaja. Dreimal rufen die herrlichen Engel an Gottes Thron, die Cherubim, heilig. Dem einen Gott gilt diese Anbetung, dem einen Wesen, das Jesaja auf einem Thron sitzend schaut. Drei Flügelpaare besitzt jeder von ihnen. Einer von ihnen rührt mit einer einzigen glühenden Kohle Jesajas Lippen an. 3 und 1, das sind die vorherrschenden Zahlen in dieser Vision, die das Geheimnis der heiligen Dreieinigkeit andeutet. Der junge Mann Jesaja war zu dieser Zeit noch kein Prophet. Er hatte noch niemals Gottes Stimme gehört, geschweige denn eine Vision gehabt. Im Jerusalemer Tempel kam der Heilige Geist über ihn und ließ ihn den Herrn erblicken. Wie er aussah, das beschreibt Jesaja nicht. Das ist auch unmöglich, denn dafür gibt es keine menschlichen Worte. Der Thron, auf dem er saß, zeigt, dass es sich hier um niemand anderen als um den Herrn und König des ganzen Universums handelt. Seine Umgebung ist erfüllt von Zeichen seiner Heiligkeit, lautes Lob der sechsflügigen Feuerwesen, der Cherubim, die ehrfurchtsvoll ihr Gesicht und die Blöße ihrer Füße bedecken, und gewaltige Rauchwolken wie von großen Rauchopfern, die Gebete der Menschen sichtbar machen. Angesichts dieser gewaltigen Erfahrung fühlt Jesaja die Lebenskraft schwinden. Er meinte, er müsse sterben. Er, der unheilige Sünder, der arme Mensch, in unmittelbarer Gegenwart des heiligen Gottes. Viele Male ist es in der Bibel so berichtet: Wenn ein Mensch Gott sieht, erschrickt er über die Maßen und meint, er müsse sterben. Manchmal wünschte ich, Gott würde uns Christen auch mal so direkt in seiner Herrlichkeit begegnen, damit wir ihn wieder fürchten lernen. Zu leicht bilden wir uns nämlich ein, Gott sei ein harmloses Wesen, dem wir mit unserer Sünde ruhig auf der Nase herumtanzen können. Er wird ja letztlich doch alles vergeben, uns helfen und uns selig machen. Das Erschrecken über Gottes Heiligkeit und über unsere Schuld, das Bewusstsein, dass wir ihm ganz und gar ausgeliefert sind, das liegt vielen Menschen unserer Tage fern. Und es besteht die Gefahr, dass wir uns ein Gottesbild einbilden, das doch wieder eher einem praktischen Götzen als dem unbegreiflichen wahren Gott ähnelt. Aber Gott braucht uns gar nicht in seiner Herrlichkeit zu erscheinen. Wir brauchen nur die Nase in die Bibel zu stecken. Da können wir nachlesen, wie er wirklich ist. Und wenn er dann einst am jüngsten Tag Jesus Christus wiederkommt mit all seiner Herrlichkeit, dann werden auch wir ähnliche Erfahrungen machen wie Jesaja damals. Aber nun wollen wir auch zur Kenntnis nehmen, dass Jesaja gar nicht sterben muss. Gott straft ihn nicht um seiner Sünde willen, sondern er vergibt seine Sünden. Er tut es in dieser Vision auf eine ganz merkwürdige Art. Er lässt seine Lippen mit einer glühenden Kohle vom Brandopferaltar berühren, von dem Altar also, wo in alttestamentlicher Zeit die Sündopfer dargebracht wurden. Eine einzige glühende Kohle nur, Sinnbild der glühenden Liebe des einen wahren Gottes. Es gibt kein anderes Motiv dafür, dass Gott uns vergibt. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum er sich mit uns Sündern noch abgeben sollte, als allein seine unverständliche, große, glühende Liebe. Seine glühende Liebe, die dann Jahrhunderte nach Jesaja in Jesus Christus und im neuen Bund Gestalt gewonnen hat. Seine glühende Liebe, mit der er uns auch heute wieder in diesem Gottesdienst begegnet, mit seinem Wort. Die glühende Kohle, die vergebende Liebe Gottes, verletzt Jesaja nicht und tut ihm auch nicht weh. Sie hilft und heilt vielmehr. Sie reinigt ihn in aller Sünde. So wie Edelmetalle im läuternden Feuer von allen Verunreinigungen befreit werden. Zugleich befähigt sie die Lippen und den ganzen Mann, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Als Gott fragt, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Da meldet sich Jesaja bereitwillig und sagt, hier bin ich, sende mich. So soll es auch bei uns sein. Gottes vergebende Liebe hat uns angerührt bei unserer Taufe. Gottes vergebende Liebe rührt uns an bei der Sündenvergebung. Gottes vergebende Liebe rührt uns an im heiligen Abendmahl. Und wenn wir unser Herz nicht zuschließen vor dieser Liebe, dann wird sie das Herz läutern und erneuern. Dann wird es gefüllt werden mit göttlicher Liebe. Dann werden wir letztlich bereit werden, uns von Gott senden zu lassen. Das muss nicht das große Werk eines hauptberuflichen Propheten sein wie bei Jesaja. Nein, jeder von uns kann mit seinen Gaben und an seinem Platz Gottes Liebe weitergeben. Trösten, helfen, schenken, beraten, ermuntern, Zeit haben für andere. Jesajas Mission bestand darin, die Menschen seiner Zeit zur Umkehr zu rufen. Sie hatten sich weit von Gott entfernt. Allerdings sah Gott voraus, dass der Bußruf bei den meisten nichts ausrichten würde. Die meisten Menschen waren taub und blind für Gottes Wort und ihre Herzen waren gewissermaßen mit einer harten Fettschicht umgeben, so dass nichts ihren Sinn ändern würde. Diese trüben Aussichten teilte Gott seinem frisch berufenen Propheten auch offen mit. Er sagte, verstocke das Herz dieses Volkes und lass ihre Ohren taub sein und ihre Augen blind, dass sie nichts sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihrem Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Die Verkündigung des Jesaja würden bei den meisten nichts bewirken und so würde das Strafgericht über Gottes altes Bundesvolk dann doch kommen, das Gott bereits durch Mose warnend angekündigt hatte. Die Eroberung Israels, die Vertreibung, Gefangenschaft und Zerstreuung der Menschen. Nur wenige, die zur Buße fänden, würden gerettet werden, wenn sie auch äußerlich die Leiden des Gottesvolkes mittragen mussten. So hat Gott sie doch erwählt als Erben seines ewigen Reiches, zu dem Gott dann im neuen Bund die Menschen aller Völker einladen würde. Wie bei einer Eiche und Linde, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, sagt Gott. Ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Genauso ist es gekommen, wie Gott es dem Jesaja vorhergesagt hat. Das lehrt die Geschichte. Israel tat nicht Buße. Das Volk wurde bestraft und in alle Länder verstreut. Aber aus dem Baumstumpf des abgehauenen alten Gottesvolkes spross dann ein kleiner Zweig. Ein Reislein, ein Ros. Jesus Christus, der Davids Sohn und Gottes Sohn. Und dieser Zweig wuchs zum herrlichen neuen Baum des Gottesvolkes im neuen Bund, zur heiligen christlichen Kirche. Das ist unsere Freude und unsere gewisse Hoffnung. Wir gehören dazu. Und wir wollen uns auch nicht irre machen lassen. Wenn es uns heute mit unserem christlichen Zeugnis so geht wie Jesaja damals. Bei vielem dringt es nicht durch. Viele lassen Gottes Wort nicht an sich heran. Viele sind heute so beschäftigt mit ihren Aktivitäten und Sorgen dieser Welt, dass sie meinen, sie hätten keine Zeit für Gott. Sie sind blind und taub für die Botschaft des Evangeliums. Ihr Herz ist gewissermaßen mit einer harten Fettschicht gepanzert, sodass nichts von Gottes Wort eindringt. Gott zwingt solche Menschen nicht zu ihrem Heil, heute ebenso wenig wie damals, zu Jesajas Zeiten. Und auch wir wollen nicht irre werden, wenn die Kirchen heutzutage ziemlich leer sind und die Menschen so wenig nach Gott fragen. Denn es gibt auch heute noch den Rest. Es gibt die Menschen, die nach Gottes Liebe hungert und dürstet, die sich sehnen nach der Wende, nach Besserung in ihrem armen Leben. Jesus will ihnen das alles schenken und wir dürfen seine Boten sein. Wir, die wir selbst die unbegreiflich glühende Liebe an uns erfahren haben. Und um dieser Menschen willen wollen wir fröhlich weiter Zeugnis geben und uns nicht irre machen lassen durch die vielen, die das befremdet. Warum das so ist, brauchen wir nicht verstehen. Ebenso wenig, wie wir Gottes geheimnisvolles Wesen mit unserem Verstand begreifen können. Den einen Gott, der zugleich Vater, Sohn und Heiliger Geist ist. Denken wir einfach an die eine glühende Kohle. Lassen wir uns an seiner unbegreiflichen, großen, glühenden und vergebenden Liebe genügen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre und stärke unsere Herzen in Jesus Christus. Amen.